Liebe Zuhörer unseres Radios, heute besprechen wir das Buch von Scott Hahn, Gott der Barmherzige, der Weg zur Beichte, im St. Ulrich Verlag erschienen. Wichtig ist, so schreibt er, dass wir uns der andauernden Gegenwart des Vaters bewusst sind, damit wir begreifen, dass wir zu jeder Zeit gewissermaßen unter seinem Urteil stehen. Doch Gott steht nicht über unserem Leben wie ein Richter im Gerichtssaal. Er richtet vielmehr so, wie ein Vater richtet, mit Liebe. Das ist allerdings eine zweischneidige Sache, denn Väter fordern von ihren Kindern mehr als ein Richter von einem Angeklagten, aber Väter werden auch größere Barmherzigkeit walten lassen. Wir sehnen uns nach Frieden in den Armen des Vaters, doch irgendetwas Dunkles in uns sagt, es sei besser, ihm den Rücken zuzukehren. Wir sehnen uns danach, in der Wahrheit zu leben, ohne Geheimnisse vertuschen oder sich in Lügen verstricken zu müssen. Doch irgendetwas Dunkles in uns sagt, dass wir unsere Sünden am besten nicht aussprechen. Manch einem scheint sein Weg der Rechte, sagt der weise König der Bibel, aber am Ende sind es Wege des Todes, Sprichwörter 14,12. Woran erkennen wir diesen Weg mit tödlichem Ende? Wir können sicher sein, es ist jeder Weg, egal wie recht er uns auch scheinen mag, der uns davon abhält, Gott unsere Sünden so zu bekennen, wie er es möchte. Leider haben unsere Vorfahren fast von Beginn an diesen Weg eingeschlagen, und darauf geht er jetzt auch ein. Viele Menschen glauben, die Beichte sei von der katholischen Kirche eingeführt worden. In gewisser Weise stimmt das auch, denn die Beichte ist ein Sakrament des neuen Bundes und konnte erst dann, nachdem Jesus diesen Bund mit seinem Blut besiegelt hatte, eingerichtet werden. Aber auch die alttestamentlichen Bundesschlüsse in der Tradition Israels, der Jesus treu blieb, enthielten immer Richtlinien für die Sündenvergebung. Die Beichte war somit zwar etwas Neues, aber nur in dem Sinn, dass es wie etwa eine Blüte etwas Neues ist. Die Beichte gibt es vom Beginn der Zeit an, so wie eine Blume bereits in ihrem Samen, ihren Trieben und Knospen vorhanden ist. Und sie erscheint an vielen Stellen des Alten Testamentes. Denn solange es die Sünde in der Welt gibt, solange gibt es auch Sündenbekenntnis, Buße und Versöhnung. Wenn Sie die Bibel vorne aufschlagen, brauchen Sie nicht weit zu lesen, bis Sie die ersten Vorläufer des Beichtstuhls entdecken, im Zusammenhang mit der Ursünde der ersten Sünde des Menschen. Adam und Eva haben gesündigt. Hier brauchen wir uns nicht näher mit der Art ihrer Sünde beschäftigen. Später wird er darauf eingehen. Für uns reicht es zu verstehen, dass ihre Sünde darin bestand, dass sie dem Gott, dem Herrn, nicht gehorchten. Er war ihr Schöpfer, er war ihr Vater, und sie hatten sein einziges Gebot übertreten. Von allen Bäumen des Gartens darfst du essen, doch vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse darfst du nicht essen, denn sobald du davon isst, wirst du sterben. Von der tödlichen Schlange verführt, nahmen sie davon und aßen und wussten sofort, dass alles sich verändert hatte. Plötzlich schämten sie sich ihrer Nacktheit, plötzlich fürchteten sie sich. Als sie Gott, den Herrn, im Garten gegen den Tagwind einherschreiten hörten, versteckten sich Adam und seine Frau vor Gott, dem Herrn, unter den Bäumen des Gartens. Genau dies ist das Verhalten, über das ich im vorigen Kapitel sprach. Sie verstecken sich hinter Büschen, als ob sie sich vor dem allwissenden, alles sehenden und liebenden Vater verbergen könnten. Wie reagiert Gott darauf? Vielleicht hätten wir erwartet, dass er vom Himmel her donnert: Ich habe alles gesehen. Aber das tut er nicht. Vielmehr geht er auf ihre Täuschung ein. Gott ruft Adam zu: Wo bist du? Als ob er darüber informiert werden müsste, wo man sich aufhält. Adam antwortet ausweichend: Ich habe dich im Garten kommen hören, da geriet ich in Furcht, weil ich nackt bin, und versteckte mich. Erstaunlich. Mit ein paar Worten bringt er Furcht, Scham, Selbstmitleid, seine ganze Abwehrhaltung zum Ausdruck. Aber leider keine Reue. Tatsächlich scheint er die Schuld auf Gott zu schieben, dessen Macht er plötzlich erschreckend findet. Gott antwortet ihm wieder mit einer Frage: Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du von dem Baum gegessen, von dem zu essen ich dir verboten habe? Adam hat keine Skrupel, seiner Frau die Schuld zu geben. Die Frau, die du mir beigesellt hast, sie hat mir von dem Baum gegeben und so habe ich gegessen. Noch immer spricht Gott kein Urteil, sondern stellt noch eine weitere Frage, diesmal direkt an die Frau: Was hast du da getan? In vier kurzen Sätzen hat der allmächtige Gott vier Fragen gestellt. Warum macht er das? Wenn Gott alles weiß, dann weiß er doch auch die Antworten auf seine Fragen, und er kennt sie besser als dieses von der Schlange getäuschte und sich selbst täuschende Paar. Was will Gott von den beiden? Er möchte, so geht es eindeutig aus dem Text hervor, dass sie in echter Reue ihre Sünden bekennen. Er beginnt mit offenen Fragen, durch die er ihnen freundlich nahelegt, ihm eine Erklärung zu geben. Dann wird er schon konkreter, bis er schließlich die Frau rundheraus fragt, was sie getan hat. Aber auf alle Fragen vom guten Zureden bis zum Verhör folgt kein Bekenntnis. Statt die Verantwortung für sein Verhalten auf sich zu nehmen, beschuldigt Adam zuerst seine Gefährtin und dann sogar Gott. Sie gab mir von der Frucht und du hast mir diese Frau gegeben. Wie ich schon gesagt habe, je mehr wir die Beichte brauchen, desto weniger scheinen wir sie zu wollen. Das galt für Adam und Eva und gilt ebenso für ihre Nachkommen in der Menschheitsfamilie. Betrachten Sie einmal einen unmittelbaren Nachkommen, den erstgeborenen Sohn Kain. Aus Neid begeht Kain den ersten Mord der Geschichte. Kaum hat er sein Opfer, seinen Bruder Abel, umgebracht, da fragt ihn Gott, wo ist dein Bruder Abel? Wiederum will Gott keine Informationen einholen. Er braucht nicht darüber informiert zu werden, wo Abel sich befindet. Vielmehr gibt er Kain die Gelegenheit, seine Sünde zu bekennen. Doch Kain greift das Angebot des Herrn nicht auf, stattdessen lügt er. Wo ist sein Bruder Abel? Ich weiß es nicht. Bin ich der Hüter meines Bruders? Und wieder klagt Kain nicht an, sondern legt nahe, seine Schuld zu bekennen, wobei er ihm sein Verbrechen deutlich vor Augen stellt. Was hast du getan? Das Blut deines Bruders schreit zu mir vom Ackerboden. Bis zum Ende des Gesprächs bleibt Kain unbußfertig. Er bekennt seine Sünde nicht. Statt zuzugeben, dass er Abel zu seinem Opfer gemacht hat, beschuldigt Kain jetzt Gott, dass er ihn Kain zu seinem Opfer macht. Wenn er klagt, meine Strafe ist so groß, als dass er sie tragen könnte, dann sagt er nicht einfach, o weh mir, er sagt vielmehr zu Gott, seinem Richter, du bist ungerecht. Statt sein eigenes Urteil einzusehen, beschuldigt Kain Gott, ungerecht zu sein. Er wirft Gott vor, ihm seine Lebensgrundlage und seine Freude genommen zu haben. Du hast mich heute vom Ackerland verjagt und ich muss mich vor deinem Angesicht verbergen. Ja, Kain geht sogar so weit, Gott zu beschuldigen, ihn einer Welt voller Mörder auszuliefern. Rastlos und ruhelos werde ich auf der Erde sein, und wer mich findet, wird mich erschlagen. Man muss kein Psychiater sein, um zu sehen, was sich hier abspielt. Kain übernimmt Abels Opferrolle und projiziert seine eigene Schuld auf Gott. Jetzt kann ich nicht mehr arbeiten. Jetzt habe ich keine Gemeinschaft mehr mit dir. Jetzt werde ich ungerecht behandelt. Außerdem unterstellt er dem Rest der Menschheit mörderische Absichten, obwohl er bislang der einzige Mörder in der Welt ist. Wie seine Eltern kann Kain auf vielfältige Weise reagieren, mit Furcht, Scham, Selbstmitleid, verschiedenen Abwehrhaltungen, aber er kann nicht sagen, dass es ihm leid tut. Er weigert sich schlicht, seine Sünde einzusehen. Also Sie merken, liebe Zuhörer, dass der Verladebahnhof voll intakt ist, der Schiebebahnhof, wo der eine das dem anderen zuschiebt, ich war es nicht, das war der liebe Gott, du hast mir die Frau zur Seite gestellt, das waren die widrigen Umstände. Schon irgendwie eigen, dass wir uns so schwer tun, zu unserem Versagen zu stehen, und oft wird es dann noch beschönigt. Aber wie so viele Heiligen sagten, sollten wir nicht vergessen, dass Selbsterkenntnis der Weg zur Heiligkeit ist. Es geht nur über die Selbsterkenntnis und damit auch über die Einsicht der Schuld, zu Gott zu gelangen. Es segne und behüte Sie der mächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.